Вы слушаете радио Айда.
Oder Radio Ойда. Eine Sendung von Radio Эх auf Deutsch. Эх Ойда auf Deutsch. Jeden dritten und vierten Donnerstag im Monat. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
Hallo, liebe Leute. Ich werde meine Geschichte über Sibirien fortsetzen. In meiner heutigen Geschichte habe ich die gleichen Materialien wie in der Einführungsfolge verwendet, insbesondere Bücher von Marjorie Mandelstam-Balzer, Professorin an der Georgetown University und Spezialistin für sibirische Geschichte, A Siberian Saga in Global Perspective. Dann Alexander Etkind, Professor an der Central European University, veröffentlichte die Bücher Interne Kolonisation, Russlands imperiale Erfahrung und Materialien aus einem Dokumentarfilmprojekt über Sibirien von Michael Ziger, einem russischen politischen Journalisten und Kriegsberichterstatter. Ja, woher stammt das Wort Sibirien? Die ganze Welt lernte dieses Wort von den Novgoroder Pionieren und diese wiederum lernten es von den Völkern, die diese Länder jenseits des Urals entschlossen bewohnen. Im 13. und 14. Jahrhundert bezeichnen Händler und Historiker zunächst ein bestimmtes Gebiet und eine bestimmte ethnische Gruppe mit diesem Namen. Später erschien das sibirische Kahanat und auf Landkarten mit seiner Hauptstadt Kaschlik, auch bekannt als die Stadt Sibiriens oder Isker. Am rechten Ufer des Irtysch-Fluss und jetzt, und das gibt kleine Fluss Sibirke daneben. Und jetzt, da gibt eine andere Stadt, Tobolsk, in diesem Bereich. Ja, so von Namen dieser Hauptstadt und des gesamten Kahanats leitet sich die Bezeichnung Sibirien ab, die die Russen zunächst für die Region entlang der Irtysch und später für das gesamte weite Land bis zum Pazifik verwenden. Über den Ursprung des Wortes selbst sind sich Linguisten und Historiker unsicher. Und gibt verschiedene Versionen, zum Beispiel das von dem Stamm Sibirien-Sapirien, von den türkischsprachigen Gruppen Worte Sibir-Chiber, das heißt schon und sauber, oder von mongolisch Wort Sibir, das heißt Swamp, Sumpf mit kleinen Birchen. Baum. Oder das kann auch sein, auch von anderen mongolischen Worten, von Tungusisch, das kann sein Wort Sibir oder Svir, das heißt Land oder Frieden. Okay. So, niemand weiß. Und gibt eine dumme Version und niemand glaubt in das, das ist von dem russischen Wort Sever, das heißt Norden. Und das ist dumm, weil in Sibir ist kein Norden. Ja, so, Novgorod. Genau gesagt, die Republik Novgorod war ein Handelspartner für Hanse, Livlands und Volgo-Bulgariens und der Goldene Horde. In russischen und sowjetischen Geschichtsbüchern wird die Eroberung Sibiriens häufig so dargestellt, als habe es dort vorher eigentlich nichts gegeben und als hätte dort niemand gelebt. Dabei existieren in Sibirien durchaus Staaten und komplexe politische Gesellschaften. Überhaupt wird die Geschichte Russlands häufig so erzählt, als hätte sie außerhalb jedes historischen Kontexts stattgefunden, als hätte Russland auf einem eigenen Planeten existiert und keinerlei Verbindung zu den Ereignissen gehabt, die sich im übrigen Teil der Welt abspielten. Das ist natürlich nicht der Fall. Die russische Kolonisierung Sibiriens fand in denselben Jahrhunderten und mit vergleichbaren Methoden statt, wie etwa die Kolonisierung Nord- und Südamerikas durch Engländer und Spanier. Die Geschichte der Eroberung und Kolonisierung Sibiriens hat, wie die Kolonialgeschichte praktisch jeder Region der Erde, viele grausame Kapitel. Über Afrika, Indien, Lateinamerika und Nordamerika wurde wesentlich mehr geschrieben und diese Geschichte ist einem breiten Publikum bekannt. Auch über Sibirien wurde geforscht und geschrieben, allerdings deutlich weniger. Und Grund dafür ist Imperialismus. Es gibt durchaus systematische Vergleiche zwischen der Kolonisierung Kanadas und Nordamerikas durch die Franzosen einerseits und der Expansion russischer Kosaken andererseits. Diese Vergleiche zeigen, dass es sich in beiden Fällen um Prozesse der kolonialen Expansion handelte, die unter anderem mit Gewalt und so gegen lokalen Bevölkerung sein. Leider vermittelt der russische historische Narrativ, den Moskau unter anderem über Diplomaten und andere offizielle Kanäle in die Welt getragen hat. Ein völlig anderes Bild. Die Moskauer sind gut und alle anderen sind nur nicht Leute manchmal so oder nur bösen Leute oder Verräter. Ja, gibt mehrere Beispiele, aber ich habe jetzt ein. Die Kosaken, sie haben gekommen und lokale Leute, Stämme gefunden und die Leute waren freundlich und haben verschiedene Geschenke mitgebracht. Aber die Kosaken haben gedacht und nach Moskau geschrieben, dass die Leute wollen regelmäßig etwas zahlen, so Tribut zahlen. Und wann die Kosaken haben nochmals nächstes Jahr gekommen, die Leute waren überrascht und sagen, nein, wir haben schon dir was gegeben. Und dann die Leute waren alle getötet von diesen Kosaken. Und das gibt ein Nachricht nach Moskau, dass okay, die Leute sind Verräter, wollen nicht mehr zahlen. So rum. Ja, und mehrere solche Geschichten, aber ja. Und ja, besonders problematisch und ungerecht ist dabei die Darstellung der Mongolen und Tataren. Zunächst tauche in den russischen Chroniken die Vorstellung von Iga, so Joch, auf. Später trug insbesondere der Historiker Nikolai Karamsin, der war ein bisschen verrückt, dazu bei, dieses Konzept im russischen Geschichtsbild zu verankern. Schließlich wurde daraus der in den Schulbüchern dieser Begriff war in Schulbüchern so mongolisch-tatarischen Joch und das war auch merkwürdig, weil Tataren war nicht dabei. Ja, die mongolischen Khanate, und davon gab es viele, waren unterschiedliche Staaten, von denen sich zahlreiche auf dem Gebiet des heutigen Russlands befanden. So zum Beispiel deswegen die Buraten und Tiva und Shore, Altai, so alles. Ja. Das bedeutet, dass die so heutigen Bewohner Russlands ebenso Nachfahren der Menschen der Golden Horde sind, wie Nachfahren der Bewohner der russischen Territorien. Ja, die Geschichte ausschließlich aus der Perspektive des Moskauer Staates oder durch die Augen der russischen Kolonisatoren Sibiriens zu betrachten, ist daher ziemlich unsinnig.
Ой, да ты сибирская сторонка. Ой, да вы сибирские края, там осталась моя девчонка, мне не надо было уезжать. Ох, там осталась моя девчонка. тихо, мне не надо было уезжать. Ох, еду, еду, еду я на время, о, еду я, быть может, навсегда. С площади помашет кепкой Ленин, ай, не возвращайся, Ванька, поскорей. Площади помашет кепкой Ленин, эй, возвращайся, Ваня, поскорей. Скоро, скоро, скорый поезд грянет, песня на вокзале прозвучит. О, это колет, не раз девчонка глянет, когда сибиряк меня помчит. Ох, и последний раз девчонка глянет, когда сибиряк меня помочит. Хороша уральская сторонка, о, хороши уральские края. Хороша уральская девчонка, у сибирской сердце горячей. Ох, и хороша уральская девчонка, у сибирской сердце горячей. Да хорошо я бы, братцы, поработал, и хорошо я бы, братцы, погулял. Ох, оно забило сердце одиноко, по своей сторонке заскучал. Ох, оно забило сердце одиноко, по своей сторонке заскучал. Ох, я залез в зеленые вагоны, скоро будет время выходить. Кончились все мои запасы, даже чаю не на что купить. И кончились все мои запасы, даже чаю не на что купить. Ох, и проводник, девчонка молода, ох, кто ее увидел в моих глазах, что тут такое дело, и с улыбкой чаю налила. Не поняла, что тут такое дело, ох, и с улыбкой чаю налила. Поезд мчит меня в родные дали, и колеса весело стучат.
Ja, so warum wissen wir so wenig über das Sibirien von vor der Ankunft der Russen? Weil die Russen wollen nicht etwas dokumentieren über die Leute, die haben da gewohnt. Und das war das Gleiche im Imperiumzeit, so vor Imperium und im Sowjet und nach Sowjet und so weiter. Ja, und der größte Teil der Quellen aus russischen Texten besteht, aber eben nicht alle. So, was wissen Sie? Wir echt. Zum ersten Mal kamen Russen bereits im 10. Jahrhundert nach Sibirien und hier wird es besonders interessant. Wer waren eigentlich diese Russen? Es waren Bürger der Novgoroder Republik. Im Mittelalter existiert in Osteuropa Novgoroder Republik und ihre politische Ordnung ähnelte in wie so, das war wie Venedig und auch steht neben Großer Wasser inmitten von Handlerstraßen. Und die Sprachen, sie haben die eigene Sprachen, novgorodische, altnovgorodische Sprachen. Das war auch von slawischen Sprachen und ist mehr oder weniger wie polnischen. Und jetzt, der existiert nicht mehr. Ja, und genau die Novgoroder schicken im 10. Jahrhundert Expeditionen über den Ural. Damals bezeichnet man diese Gebiete als hinter dem Stein, so Stein war Ural, Bergen. Das Gebiet, das sie dort vorfanden, nannten sie später Jugra. Damit war der Nordwesten Sibiriens gemeint. Ja. Im Jahr 1113 erwähnt die Novgoroder Chronik erstmal Fürsten von Jugra, die der Novgoroder Truppe eine schwere Niederlage zufügten. Ja, aber die Novgoroder beschreiben diejenigen nicht, mit denen sie kämpfen. Aber wir haben Informationen, weil archäologische Ausgrabungen bestätigen, dass Jugra damals Städte besaß, die einer langen Belagerung statthalten können. Und die Entwicklungen in der Welt verliefen ähnlich. Europäische Könige entsandten regelmäßig ihre Heere in den Osten, um an den Kreuzungen teilzunehmen. Die venezianischen Dogen unterstützen sie nach Kräften. Auch die Novgoroder Passadnike, das ist so wie Doge oder wie Präsident dieser Republik, versuchen mitzuhalten und eigene Expeditionen in den Osten zu entsenden. Bereits in 1265 gliederten die Novgoroder die Jugra schließlich in ihr Herrschaftsgebiet ein. Ja, aber man muss sehen, Unterschied zwischen Wunschdenken und Realität. So, sie haben nicht die Territorie kontrolliert oder so. Kurz gesagt, sie beabsichtigen nicht, die Herrschaft auszuüben. Es war damals auch nicht üblich, diese Zeit. Es genügte ihnen, dass die Sibirien Tribut in Pelzen zahlten. Entschuldigung. Ja, wie wir sehen, war Sibirien von Anfang an nur wegen seines Reichtums für alle von Interesse. Die Novgoroder mischten sich jedoch nicht in die Religion oder das Verwaltungssystem der Einheimischen ein. Beginnen keine Völkermord, so große Völkermord, und wollten lediglich regelmäßig Reichtum anhäufen. Ja, und weiter erzähle ich nächsten Mal. Und erzähle ich, was hat mit Novgoroder Republik passiert auch, weil das ist wichtig und das ist auch Geschichte von Imperialismus. Vielen Dank für Zuhören. Thank you.
горит свечи, а горочек гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту, поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель. Как будто в сказке не были, за три девять земель. Как будто в сказке не были, за три девять земель. На ней иголки новые, зеленые. Осыпаются, где елочки стоят, который год красавицы гуляют без ребят, который год красавицы гуляют без ребят. Без нас девчатам кажется, что звезды не горят. Без нас девчатам кажется, что месяц сажей мажется, а звезды не горят. Зачем им зорьки ранние, коль парни на войне? В Германии, в Германии, в далекой стороне. Лети, мечта солдатская, напомни обо мне. Девчине самой ласковой, в родимой стороне. Лети, мечта солдатская, к девчине самой ласковой, что помнит обо мне. Свечи, огарочек гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой.
Ja, was für Musik habe ich benutzt? Ich habe benutzt ein Lied, so Volkslied, gesungen bei Jewgeni Baglinzew. Er ist Spezialist für Ethnomusik und Popularisator von Folklore. Und ein auch Volkslied über den Ersten Weltkrieg, aber gesungen bei Ottava Jo. Sie auch popularisieren die Ethnomusik, aber ja, russische Ethnomusik, aber das ist ganz okay. Und irgendwelche randome Ambient aufs Internet. Ja, aber nächstes Mal wird viel interessanter und ich hoffe viel mehr Geschichte, weil jetzt so diese Geschichte über Novgorod finde ich auch sehr, sehr wichtig, und weil die Novgorod war dann zerstört und ganz schrecklich mit Genozid und alles. Ja, ich mache eine Serie über Sibirien und ja, ich möchte das mitteilen, weil das ist sehr interessant und durch die Geschichte man kann viele mehr verstehen, was geht jetzt und was kommt in Zukunft. Vielen Dank.